Du, Andi,
Ja, Thorsten?
hast du gut geschlafen?
Ja, Wahnsinn. Ich bin während der letzten Podcast-Aufnahme bin ich ja eingeschlafen und da habe ich einen Scheiß geträumt. Ich habe geträumt, wir hätten ein Heimspiel, kommen irgendwie, halbes Stadion ist leer, wir verlieren 3:1 gegen den Aufsteiger mit einer miserablen Leistung. Da bin ich heute Morgen schweißgebadet aufgewacht und gucke in die Zeitung und es war so eine Scheiße.
Ja, das lass uns mal darüber podcasten. Ich glaube, wir haben richtig Bock, über dieses Spiel zu reden, oder?
Auf jeden Fall, ich bin richtig heiß.
Genau, denn auch dieser Podcast läuft auf der letzten Rille, genau wie die Mannschaft. Los geht's.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser englischen Woche, Teil 3 Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist.
Der Andi, auch ich begrüße euch zu eurem Lieblingspodcast über Fortuna Düsseldorf. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total desillusioniert und unzufrieden heute Morgen.
Wir beglückwünschen euch auf jeden Fall, wenn ihr auch die dritte Folge diese Woche hört. Ich weiß gar nicht, wie viele Eise ich jetzt den Leuten schon ausgeben muss.
Oh ja, da wurde ich auch drauf angesprochen. Also, ich sag mal, meine Familie freut sich, wenn du das nächste Mal vorbeikommst.
Okay. Naja, die werden sich über ihr Mini-Milk werden sich richtig freuen. Kostet das immer noch 30 Pfennig?
Gibt es das überhaupt noch? Gibt es noch Minimilk
Ich glaube, Mini-Milk gibt es noch.
als Einzelimpulsware? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
Naja, für deine Riesensippe muss ich ja dann sowieso einen Familienpack kaufen. Also.
Ah, das stimmt. Muss in Edeka leer kaufen.
Ja, genau. Ja, gestern gab es also das dritte Spiel gegen den SV Wien Wiesbaden. Und wir alle wissen, wie es gelaufen ist und sind natürlich doch durchaus enttäuscht, auch wenn es Gründe und Erklärungen für diese Leistung und das Ergebnis gestern gibt. Und das wollen wir uns mal etwas genauer angucken. Als erstes möchte ich aber über ein Thema reden, was mich gestern dann doch ein bisschen genervt hatte und wahrscheinlich auch nicht nur mich. Nach dem großen Fortuna für alle Event gegen den ersten FC Kaiserslautern mit ausverkauftem Haus, ja, verloren sich gestern, als man wieder zahlen musste, um den großen SVW in Wiesbaden zu sehen, leider nur 27.000 noch was Zuschauer ins Düsseldorfer Stadion. Eine enttäuschende Kulisse. Ist es auch unsere Minuskulisse? Ich weiß es jetzt gar nicht. Karlsruhe war auch nicht so viel.
Ich werde das hier parallel mal recherchieren,
Mach
während du
das
deinen
mal.
Rant gerne vorführen
Während ich
kannst.
mich echauffiere, meine Echauffierung starte. Ja, ich hatte das schon von dem Fortuna für alle ja angedeutet, dass in den Social Media unfassbar viele Leute für sich reklamierten, dass sie ja eigentlich bei jedem Spiel dabei seien und jetzt für dieses eine Spiel bei der Verlosung ausgerechnet sie keine, als die Superfans keine Karten bekommen hätten. Jetzt frage ich mich schon ein bisschen, wo waren denn die ganzen Superfans gestern? Waren die alle in Urlaub? Hatten die alle wichtige Dinge zu tun, Hausaufgaben machen, Zähne putzen? Was war da los? Das ist doch sehr enttäuschend. Also ich weiß, dass Düsseldorf ein bisschen schwerer immer zu bewegen ist, ins Stadion zu gehen. Aber ich gebe es offen zu, ich bin ein bisschen neidisch, was zum Beispiel den HSV oder Kaiserslautern betrifft. Ich meine, Lautern kann ich es noch verstehen. Also die einzige Alternative, die man zum Fußball hat, ist nachts eine Kuh auf der Weide umschubsen. Ne? Aber in Hamburg können die Leute ja nun wirklich auch andere Dinge treiben. Und trotzdem ist da das Stadion immer voll. Nur in Düsseldorf, wo die Mannschaft diese Saison wirklich super spielt, außer gestern, wo man also wirklich was auch geboten bekommt und es ja auch um möglicherweise den Aufstieg in die Bundesliga geht, da lässt man sich scheinbar bitten, oder sonst was. Also ich verstehe dieses Verhältnis nicht. Ich weiß aber, zumindest ich habe es gestern beobachtet, ohne es jetzt zu recherchieren, ich habe aber DEG-Fans gesehen gestern. Kann es sein, dass die DEG auch parallel gespielt hat, was natürlich sehr unglücklich wäre?
Ja, ist gut möglich, aber da muss man ja auch tatsächlich sagen, da sind ja auch jetzt nicht immer so wahnsinnig viele Menschen, ne? Also auch die
Nein.
DEG-Zuschauerzahl werde ich gerne nochmal recherchieren. Wie viele waren es exakt gestern? Weil es ist tatsächlich ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem KSC-Spiel. Ich glaube, wir waren bei 27,7 ungefähr gestern.
Moment.
Das wäre dann tatsächlich die Minuskulisse, weil die Zahl für das gestrige Spiel ist im Kicker noch nicht verfügbar.
Verflixt, ja, hast recht.
Also, wir hatten gegen Karlsruhe 27.942 und ich glaube, es waren gestern etwas weniger als diese. Das heißt, es ist dann doch die Minuskulisse. Wir hatten dann mal 30 gegen Paderborn, 33 Osnabrück, 35 Hannover, 40 Hertha, 52 Kaiserslautern.
Also enttäuschend. Ich verstehe, dass Wien-Wiesbaden ist nicht attraktiv. Ich verstehe, dass 18.30 Uhr freitags ist leider wirklich eine bescheidene Uhrzeit, um Spiel zu sehen. Aber ich bin einfach der Meinung, die Leute sollten mal nicht so groß den Mund aufreißen und sich als Fortuna-Fans verkaufen, wenn sie sich dann immer gerne solche Spiele sparen. Also natürlich gibt es wirklich gute Gründe, dass man nicht hinkonnte, familiär oder andere Sachen. Aber ich habe irgendwo online mal gelesen, ja, Kumpel feiert Geburtstag. Okay, kann man vielleicht ja auch nach dem Spiel hingehen, ne?
Ja, aber wenn die Party dann schon um 21 Uhr ihren Höhepunkt erreicht hat.
Also
die DEG hat gestern gespielt gegen die Adler Mannheim. Ein Spitzenteam, offenbar vierter Platz, hat aber auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch im Namen meiner gesamten Familie und Podcast-Familie zu diesem Spiel.
Und vor wie vielen Leuten?
Auch das schreibt der Kicker nicht. Ich wollte jetzt aber nicht noch tiefer hier recherchieren. Also ich sag mal, die DG hat aber auf jeden Fall keinen brisant hohen Zuschauerschnitt. Das kann ich wohl sagen. Aber da könnte uns vielleicht Ramsey, ich komme nicht auf den kompletten Namen, Ramsey, du wirst wissen, dass ich dich meine, aus unserer Followerschaft was zu sagen. Er ist nämlich DEG und Fortuna-Zuschauer.
Ja, also auf jeden Fall die erneute Enttäuschung bei den Zuschauerzahlen. Und ich habe im Prinzip ein bisschen die Nase voll von den Leuten, die immer für sich claimen, Fortuna zu sein und dann bei solchen Spielen aber nicht erscheinen. So viel dazu. So viel mehr ist auch im Umfeld da im Grunde auch gar nicht passiert. Aber natürlich gab es wie immer eine Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche dieses Mal wieder am Schwenkgrill. Nachdem es ja zuletzt Enttäuschungen gab, wollte ich nochmals nach dem Rechten sehen, ob die Dinge dort sich vielleicht gebessert hätten, ob Aramark seine Leute neu trainiert hat im Aufschneiden der Brötchen. Wir erinnern uns, die Brötchen waren zuletzt häufiger an der kurzen Seite aufgeschnitten, was natürlich totaler Quatsch ist. Und siehe da, natürlich nur aufgrund meiner Kritik war dies diesmal nicht der Fall. Die Brötchen waren auf der Längsseite aufgeschnitten und die Wurst war auch ziemlich gut zubereitet, genau im richtigen Grillgrad. So machen wir es kurz. Da gab es wieder die volle 4. Ich war vollkommen zufrieden. Auch das Brötchen war knusprig und frisch. So soll es sein und so kannte ich den Schwenkgrill auch lange Zeit. Vielleicht haben wir da also jetzt wieder ein ordentliches Niveau erreicht. Was mir aufgefallen ist, es gab das Nackensteak, was bei Fortuna für alle angeboten gab. Das war dieses Mal, so wie ich das überblickt habe, wieder nicht am Start. Also scheinbar war dies ein spezielles Angebot für das Fortuna für alle Spiel. Ja, so viel kurz und knapp zur Wurst und dann würde ich auch sagen, gehen wir gleich ins Sportliche rein, wenn man das überhaupt so nennen kann.
Das wird schön, da freuen wir uns alle drauf, dieses Spiel nochmal zu besprechen.
Ja. Genau, die Fortuna hatte ja 120 Minuten im Pokal in Unterhaching gespielt und in der Aufstellung hatte es da ein paar krankheitsbedingte Änderungen gegeben. De Weis war nicht dabei und auch Kastenmeier. Und beide kehrten jetzt in die Elf zurück, also Kastenmeier für Niemczycki ins Tor, der seine Sache im Großen und Ganzen aber gut gemacht hatte. Und De Weis kehrte in die Innenverteidigung zurück. Dafür rückte Tim Oberdorf auf die Rechtsverteidigerposition für Takashi Oshino, der erstmal auf der Bank Platz nehmen musste. Und im Mittelfeld durfte sich Isaac Bergmann-Johannesson nach seiner natürlich überragenden Leistung im Pokal von Anfang an probieren. Größtenteils auf der Schinter-Position, also so auf der ja, es ist keine richtige 10, es ist ja so eine fließende, eher 8 bis 10 Position, die Shinta spielt, während Tanaka daneben eher so eine 8 und 6er Position spielt in unserem Dreieck. Und Johannesson war auf jeden Fall der offensivste Teil. Er kam in die 11 für Niemic, der ja als zweite Spitze relativ glücklos in Unterhaching agieren durfte. Also größtenteils mehr oder weniger die Unterhaching-11, nicht so viel Rotation, weil aber auch, das muss man fairerweise sagen, die Bank nicht so viel hergab.
Ja, und die von Daniel Thun in der Pressekonferenz angesprochene Müdigkeit, die eher im Kopf als in den Beinen möglicherweise zu finden sei, ließ sich zumindest in den ersten Minuten nicht so richtig ansehen. Es gibt eine erste gute Chance für die Fortuna nach einer Ecke von Wien Wiesbaden, wo es dann einen sehenswerten Konter gibt, den Chulis aber leider etwas zu zentral, beziehungsweise ja, sag mal, zu sehr auf den Keeper abschließt. Und dann gibt es noch in der 7. Minute einen Kopfball von Oberdorf, der aufs Dach des Tores geht. Aber was wir leider vorher noch erleben durften, ist eine Verletzung. Und zwar gibt es wiederum eine Ecke für die Gäste. Und ach, stimmt gar nicht. Das war die Ecke, nach der dann Chulis aufs Tor schießen konnte. Aber da blieb dann Vincent Vermey verletzt im Strafraum liegen. Man konnte es in den Fernsehbildern ganz gut hinterher sehen. Er ist mit dem Gesicht, mit der Lippe auf den Hinterkopf von Engelhardt geknallt in einem Kopfballduell, was er da führen wollte. Und hat sich also dann eine blutige Lippe geholt und wohl auch, ja, sei wohl kurzfristig nicht bei Bewusstsein gewesen, ist dann ins Krankenhaus transportiert worden. Wir wünschen natürlich auch von dieser Stelle aus alles Gute und eine schnelle Genesung, dass er bald wieder auf dem Trainingsplatz und auf dem Feld stehen kann.
Ich hatte da gehört, dass es sogar einen Verdacht auf einen Kieferbruch geben könnte. Das schrieb mir unser Follower Uwe Is on Fire. Grüße an dich. Und ja, aber das wäre natürlich ein ziemliches Worst-Case-Szenario. Und naja, unser ohnehin schon unterbesetzter Sturm war dadurch natürlich weiter geschwächt, und so kam Jona Niemit zu einem nahezu Startelf-Einsatz, kann man mal sagen. Unverhofft kommt oft, aber leider, wie man ja schon auf dem Tableau sehen kann, hat er das nicht in Zählbares ummünzen können.
Was mich an der ganzen Sache mit am meisten ärgert, ist das jetzt wieder die "Ich hab's doch immer gewusst, der Kader ist viel zu klein, Fraktion natürlich das ausschlachten wird, massiv, und das finde ich am ätzendsten daran.
Ja, also ich meine, ein bisschen ist das Thema natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und wenn wir das Spiel heute, gestern meine ich, so ein bisschen analysieren, dann müssen wir ein paar Sachen als Erklärungen heranziehen. Aber teilweise wird mir auch zum Beispiel das Thema fehlende Frische, um es vorwegzunehmen, viel zu hoch gehangen. Auch jetzt zum Beispiel in den Social Media Auftritten der Fortuna, wenn ich heute Morgen da sehe, auf der letzten Rille und alle liegen platt am Boden. Das ist alles richtig, aber vielleicht kommen wir da auch gleich eher im Fazit dazu, aber das ist mir gerade ein bisschen too much Ausrede. Ich sehe nämlich ein paar andere Gründe dafür, warum wir das Spiel gestern verloren haben, und das sind einfach nur zusätzliche Erklärungen. Und es ist aber richtig, das muss man schon sagen, dass wir natürlich überhaupt keine Alternativen gestern mehr hatten. Nachdem Jastrzemski und Niemic eingewechselt waren, gab es keinen Offensivspieler mehr bei uns auf der Bank. Das heißt, Thun konnte einfach personell nichts mehr tun. Und das ist sicherlich ein Zustand, der ist suboptimal. Aber ich denke, man muss, wenn wir über gerade dieses Thema kleiner Kader reden, muss man sich schon klar machen, die Verantwortlichen haben das ja nicht aus einer Blauäugigkeit, aus einer Dummheit gemacht, sondern mehr oder weniger aus einer bewussten Entscheidung. Man hat gesagt, okay, wir wollen eben nicht 25 bis 28 Spieler haben, wo ein großer Teil nicht das Spitzenniveau der zweiten Liga hat, sondern wir wollen halt 15 bis 16 auf Zweitliga, vielleicht 17 auf Zweitliga-Spitzenniveau, und dann nur noch ein bisschen dahinter und füllen das mit den größten Talenten, die wir ja in den letzten Jahren auch durchaus immer erfolgreich eingebaut haben, auf. Das war ja eine bewusste Entscheidung, die kann man kritisieren, da darf man anderer Meinung sein, aber man sollte nicht immer so tun, als sei das eine komplette Unwissenheit oder Idiotie entstanden. Also die Leute sind doch nicht blöd, also das hört man ja auch raus und natürlich weiß das ein Christian Weber und sagt das auf der Pressekonferenz letzten Montag, dass sie einen Stürmer brauchen. Sie wollten das ja auch mit Zoller, das ist ja auch aus anderen, sagen wir mal, vereinsorganisatorischen Gründen schiefgegangen, diesen Stürmer noch zu verpflichten. Also das Argument ist zwar richtig, aber die Kritik, ja, finde ich, muss man da vielleicht nicht so als Versäumnis werten, sondern eher, dass man sagen kann, ja, das ist vielleicht nicht die taktisch beste Entscheidung gewesen. Man könnte, aber wir wissen es ja nicht, man könnte nämlich genauso gut sagen, ja, mit 28 Spielern, die aber nicht das absolute Top-Niveau teilweise haben, wären wir vielleicht jetzt auch nur auf Platz 7.
Ja, und das Nächste ist ja auch noch, man muss sich ja auch einfach mal ansehen, wie viele Spieler nicht dabei sein können gerade. Mhm. Und da ist ja auch wieder die andere Frage, wenn wir jetzt noch zwei andere Spieler gehabt hätten, ne, also sähe das dann so viel anders aus. Ne? Also das ist einfach eine komplett beschissene Situation gerade, dass wirklich so massiv Spieler ausfallen. Da war nicht mit zu rechnen. Werden jetzt andere sagen, ja, aber da muss man doch immer mit rechnen. Es ist einfach eine massiv unangenehme Situation gerade. Und ja, ob es dann jetzt wirklich so viel geholfen hätte, dass er vielleicht noch irgendwie einen Innenverteidiger aus der dritten Liga, der da irgendwie einigermaßen reüssieren konnte und ob es jetzt Simon Zoller oder egal, ne, also ob das halt uns in der Situation dann jetzt retten würde, weiß ich auch nicht.
Ein entscheidender Stürmer vorne, ein Simon Zoller, hätte uns gestern mit Sicherheit gut getan. Also das will ich jetzt nicht von der Hand weisen.
Ja, das täte er ja schon seit Wochen.
Ja, aber das ist natürlich jetzt einfach nicht die Situation. Wir nehmen das jetzt mal mit, weil ich möchte am Ende eigentlich die große Analyse erst auspacken. Wir nehmen es aber als eine Erklärung auf jeden Fall schon mal mit, dass wir natürlich auf kadertechnisch, personaltechnisch in diesem Spiel sicherlich absolut nicht aus den Vollen schöpfen konnten und dann eben auch noch während des Spiels in der 7. Minute einen Ausfall zu verzeichnen haben auf einer Position, auf der wir praktisch keine Alternativen haben. Und das ist sicherlich ein Faktor gewesen, zumal Vermeil ja auch zumindest in Braunschweig, aber auch im Pokal in Haching hat er zumindest auch mal die eine oder andere Torschussvorlage geliefert, ja in unserer Systematik durchaus auch nicht unwichtig ist. Also und das natürlich ist das ein Nachteil für unser Offensivspiel. Aber prinzipiell hatte das, wie du sagst, ja eigentlich ganz gut angefangen. Und diese ersten zwei Chancen, die wir da hatten, das waren richtig gute Chancen. Da hätten wir eine von nutzen müssen. Und ich persönlich behaupte, dann gewinnen wir dieses Spiel 2-0 vielleicht.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Oder 2-1, weil ich gerade zum Defensivverhalten möchte ich etwas sagen, das ist, um es vielleicht vorwegzunehmen, nicht das wahre Problem, was ich jetzt schon seit einiger Zeit bei uns sehe. Aber gehen wir doch erstmal zur 10. Minute und wie das Elend im Prinzip seinen Lauf nahm.
Ja, es ist ein Angriff über unsere linke Abwehrseite, die mir heute mehrfach nicht gut gefallen hat. Da habe ich zu meiner Rechten saß.
Ganz anders als die Rechte oder das zentrale Mittelfeld.
Ja, aber
Come on, alle waren schlecht und zwar gleich schlecht. Niemand war aus meiner Sicht heute schlechter als andere.
Nee, das ist schon richtig. Heute war es tatsächlich eine mannschaftlich insgesamt sehr, sehr schlecht zu bewertende Leistung. Aber auch da, natürlich ist das wieder ein Thema der mangelnden Alternativen. Aber ich persönlich halte ja Ioa nicht unbedingt für die optimale Lösung auf der Linksverteidigerposition. Ja, ich weiß, wir haben da jetzt nicht so wahnsinnig viele andere, die das spielen können. Aber auch hier, auch in diesem Spiel geht halt viel über links und auch dieser Angriff kommt über links. Ioa lässt sich von Goppel überlaufen. Goppel, der möchte gern Neymar, wie mir hier mehrfach zugetragen wurde. Und dieser Goppel kann dann scharf nach innen den Ball hereingeben und in der Mitte Ja, ist der Herr Lee von Wien Wiesbaden, der nur noch den Fuß reinhalten muss und der Ball geht dann ins lange Eck, trudelt dort an den Innenpfosten und geht rein. Und ich habe mich zumindest beim Betrachten der Fernsehbilder gefragt, haben wir eigentlich keine Innenverteidigung?
Ja, also Lee ist genau in der Schnittstelle zwischen Oberdorf und Siebert. Ich weiß gar nicht, wo der Weiß in der Szene genau ist, den habe ich da nicht gesehen.
Ne, genau, ist er nicht da.
Aber natürlich, genau das ist eines der Probleme und das ist eines der Probleme, das Fortuna jetzt schon seit einigen Spielen zeigt, dass wir in diesen Situationen nicht an den Gegenspielern dran sind. Ne, sowas verteidigst du ja nicht mehr im Raum. In dem Fall muss Siebert an dem Lee drankleben oder Oberdorf oder beide von mir aus, dass der gar nicht erst so frei da rankommt. Und natürlich hast du recht, dass sich Joa da defensiv sehr schlecht anstellt. Das ist allerdings ein Phänomen, das man absolut auf die gesamte Mannschaft nicht nur an diesem Tag ausweiten kann. Und jetzt kommen wir zur nächsten Erklärung im Topf und für mich für eins der größeren Probleme, dass wir in der Defensive eine gewisse Körperlichkeit vermissen lassen. Und gestern war es hochgradig eklatant. Ja. Die Intensität fehlte. Wir haben Zweikämpfe nicht angenommen und wenn man da auf die Statistik guckt, die zeigt es ja auch, wir haben wie viel Zweikämpfe gewonnen? 37%? Oder 33 sogar nur.
Dazwischen gab es mal eine 35-67%.
Richtig, immer 102% geben. Immer 102%. Ja, hat der Kicker auch so angezeigt. Da konnte irgendjemand wohl nicht die 100% richtig sauber rechnen. Aber genau das ist der Punkt. Und das ist der Schlüssel. Das hat auch Tune ja dann auch so ein bisschen zugegeben. Genau das ist der Schlüssel. Tune hat es allerdings nur auf dieses Spiel bezogen. Und da möchte ich doch ein bisschen weitergeben, weil wir diese Phasen in unserem Spiel jetzt seit einigen Wochen drin haben. Und das hatten wir zu Saisonbeginn nicht. Da haben wir auf uns voll verteidigt, wenn ich jetzt an das Spiel auf St. Pauli denke, auch gegen Hertha. Das war vielleicht spielerisch nicht immer so schön, aber wir haben um jeden Ball am Strafraum gefightet, uns da wirklich reingeworfen in die Kämpfe und dann auch zu Null gespielt. Jetzt haben wir, gegen Lautern ging es ein bisschen los, haben wir diese Slapstick-Tore teilweise gekriegt, aber auch die resultierten daraus, dass Leute nicht an ihren Gegenspielern dran waren, dass Leute nicht defensiv physisch an die Leute, an ihre Gegenspieler rangingen. Das Gegentor in Braunschweig fiel auch auf sehr ähnliche Weise. Und jetzt die drei Tore im Pokal hatten ebenfalls, natürlich jetzt nicht der Elfmeter oder sowas, aber hatten ebenfalls dieses Symptom. Wir haben jetzt in den letzten vier Spielen 10 Gegentore kassiert. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Das stimmt. Und das ist das eigentliche Problem. Ne? Also Erklärungen sind die Dinge wie personelle Situationen, mangelnde Kaderbreite, fehlende Frische. Das ist alles fair. Das darf man fair, sag ich mal, auch als mildernde Maßnahme heranführen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber das wahre Problem ist, dass wir seit einigen Spielen es ein bisschen zu stark immer mit spielerischer Lösung versuchen. Gestern war es natürlich eklatant. Also Johannesson, einer meiner absoluten Lieblingsspieler diese Saison, und der war natürlich großartig gegen Unterhaching, der ist in keinen Zweikampf reingegangen. Der hat Bälle verloren und ist fast dann stehen geblieben. Das ist halt kein gutes Defensivverhalten. Das müssen wir schleunigst wieder lernen, weil das können wir als Mannschaft, nur wir machen es nicht. Und gegen Braunschweig war es nicht nötig. Und gegen Lautern waren wir dann auch am Ende spielerisch so dominant, genauso wie in Unterhaching, dass wir im Prinzip in dieses physische Verteidigen nicht mehr rein mussten. Aber gestern gegen einen Gegner, der limitiert ist, keine Frage, der aber natürlich das, was er kann, sehr gut umsetzt. Also ne, mit einer Fünferkette verteidigen, schnell umschalten, Nadelstiche wehtun und dann aber auch körperlich reingehen, die Räume eng machen. So das Ganze, was dir nicht behagt, wenn du gerade auch vielleicht diese 120 Minuten in den Knochen hast, dann musst du dagegen halten. Und das haben wir nicht getan. Und das ist der Grund, warum wir das Spiel gestern verloren haben. Nicht die fehlende Frische. Also das ne, sind Faktoren, aber das ist nicht der Hauptgrund. Und das gefällt mir aktuell nicht. Jetzt bin ich doch schon bei der Analyse. auch in den Zusammenfassungen. Also Tune hat es noch am ehesten aufgebracht, aber auch er hat natürlich schon auf Pokal und alles verwiesen. Und das ist auch alles gut und richtig. Aber das Problem ist, dass wir, und das ist nur reine Kopf- und Einstellungssache, weil wir können das als Mannschaft. Darum bin ich, was das Große betrifft, relativ unbesorgt. Wir müssen aber, darüber wird man intern sprechen müssen, das wird man intern ansprechen müssen. Das ist alles toll und schön, dass wir da 4 Tore schießen, 6 Tore schießen und sowas, aber wir dürfen nebenher nicht die Kernarbeit...
Nicht 10 Tore kassieren.
Und die Kernarbeit in der zweiten Liga, die erstmal gutes Verteidigen ist. So steht St. Pauli auf Platz 1, so standen letzte Saison Heidenheim und Darmstadt ganz oben, nicht weil sie alle rund gespielt haben. Das macht der HSV, aber der kassiert eben auch hinten die Tore und man weiß genau, wie es beim HSV jedes Mal endet. Und das will ich nicht, dass uns das genauso geht, dass wir am Ende wieder Vierter werden. Alle sagen, oh, Fortuna hat den besten Fußball gespielt, aber eben, weil wir diese Kompaktheit, die wir am Anfang der Saison noch hatten, leider irgendwo auf dem Weg verloren haben. Also ich hoffe, dass wir das schleunigst in den Griff kriegen.
Ja, das fing ja auch jetzt gestern schon im Mittelfeld an. Wie oft haben wir zwei, jeder gesagt, da muss doch mal einer dazwischen gehen. Da muss
also gerade Groppel, ne? Also der ging uns genau, wirklich auf den Keks, weil er da als irgendwie so ein Drittliga-Kicker da einen auf dicke Hose gemacht hat und Ior partout nicht dem mal einfach seine körperliche Überlegenheit, also rein physisch, ne, nicht geschwindigkeitstechnisch, mal ausgespielt hat und den, also ich habe mir wirklich gewünscht, wenn ich das hier mal so sagen darf, dass den einer mal so richtig umhaut.
Ja, und nicht nur den, sondern es waren ja wirklich so viele Situationen im Mittelfeld, wo du immer das Gefühl hattest, dass das habe ich, wenn ich den Bogen mal schlagen darf, das ist etwas, was ich meinem Sohn gerne sage, der D-Jugendfußball spielt. Die sind nämlich auch, die spielen sehr, sehr schönen Fußball, aber defensiv mal dazwischen hauen und mal ein Bein stehen lassen und mal irgendwie ein Zeichen setzen. Das machen die gar nicht. Und die gehen in den Zweikampf rein und dann ziehen sie eher nochmal zurück, weil man könnte ja den Gegner treffen. Und das Gefühl hatte ich gestern Abend bei unseren Spielern im Mittelfeld auch, dass da wirklich im Zweifelsfall eher nochmal der Fuß, das Bein zurückgezogen wurde und dann haben die sich... Das sieht dann immer sehenswert aus, wie die dann durch unser Mittelfeld kombinieren. Ja klar, wenn wir irgendwie wie das Rote Meer uns dann teilen und die Wege frei machen. Also da war ich wirklich extrem unzufrieden. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht, Herrn Goppel hätte man meines Erachtens nach auch mal zu einem relativ frühen Zeitpunkt sich eine gelbe Karte vielleicht holen und mal sagen, hier Junge, du brauchst jetzt nicht noch das dritte Mal den Zidane-Drehtrick bei uns an der Außenlinie versuchen, da kriegst du einfach auf die Knochen. Da hast du nämlich da auch Ruhe.
Das ist die alte Kreisliga-Regel, und aber ja, so funktioniert es halt auch im Fußball. Und das hätte man einfach da mal tun müssen. Der Einzige, der es physisch ein bisschen versucht hat, war Engelhardt, aber der hat halt ein unfassbar schlechtes Timing gestern in den Zweikämpfen. Das heißt, er ist häufig zu spät gekommen. Alle anderen, Tanaka war sehr damit beschäftigt, sich seiner Gegenspieler zu entfernen. Da hat er immer zwei auf den Füßen. Aber Tanaka ist natürlich auch nicht der Typ, der da physisch so dazwischen haut. Es ist ein anderer Spielertyp. Johannessen hatte ich schon angesprochen, das hat mir gar nicht gefallen, was er da gemacht hat, defensiv. Und ja, und Iora war aber auch ein Mismatch für den Goppel. Das ging mit Jastremski in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Das hätte man vielleicht auch als Trainer früher erkennen müssen. Zumal Iora ja auch vielleicht dann mal wieder in die Spitze hätte wechseln können. Also es gab schon Möglichkeiten. Aber wir nehmen das also auch jetzt mal ganz stark mit. Und das ist für mich nicht nur eine Erklärung, sondern einer der Gründe, dass zuletzt schwächer gewordene Defensivverhalten und die dann auch fehlende Intensität und Physis. Wobei man auch hier sagen muss, ja, das resultiert auch natürlich aus fehlender Frische. Denn wenn du als Fußballer nicht 100% frisch bist und weißt, du hast was in den Knochen, dann spielst du vorsichtiger. Das ist menschlich, das verstehe ich. Weil du weißt, die Chance ist größer, mich jetzt zu verletzen. Also das spielt da alles mit rein. Ich will das der Mannschaft nicht absprechen. Aber ich tue mich halt schwer damit, das als so die Begründung, ja, die waren halt platt, darum hat es nicht geklappt, nächste Woche wird besser, heranzuführen. Weil ich sehe dieses Defensivproblem jetzt doch seit einigen Spielen. Und das sollte man, wie gesagt, ansprechen.
Ja. Kommen wir doch zum 2:0 einfach.
Genau, genau. Es gibt noch eine Szene von Niemetsch. Da gab es einen langen Ball Richtung Wehener Strafraum. Ah, ja. Der Verteidiger von Wehen scheint den Ball sicher zu haben. Matthijssen war es, aber Niemetsch im Prinzip springt dazwischen, zwischen ihn und Torwart Stritzel. Hätte Torwart Stritzel, der hat echt die Beine breit gemacht, in der also als ich es im Fernsehen gesehen habe, habe ich gesagt, versuch ihn zu tunneln, einfach durch die Beine gerade ins Tor. Aber leider schießt er ihn an und es war aber eine riesen Torchance. Man muss es fieserweise sagen, das war Niemetschs einzig richtig gute Szene.
Ja, es gibt auch am Ende der Halbzeit, glaube ich, noch einen Schuss, aber naja, das ist eher ein Schüsschen. Ja, ich ziehe das zurück.
Ja, er hatte auch später noch mal einen Kopfball in der zweiten Halbzeit. Ja, aber nach Kastenmeiers also richtig Ecke, da köpft er noch mal drüber. Aber er war sicherlich ja nicht physisch präsent da vorne.
Naja. Und dann haben wir die 26. Minute. Ja, auf der linken Seite gibt es wieder das klassische Hoch und Weit, langer Ball auf den Spieler
Cuttage.
Iredale legt den Ball
so auf Cuttage, ab, ja,
das genau, meintest und dann, du. Und dann Siebert rutscht weg, Oberdorf kommt nicht mehr hinterher und dann macht der Spieler das tatsächlich einigermaßen cool.
Aus spitzen Winkel in die lange
genau,
Ecke.
Genau, läuft diagonal auf Kastenmeier zu und kann dann in die lange Ecke das Ding versenken. Das war dann tatsächlich ganz gut gemacht.
Ja, vorher hatte unser Freund Goppel noch eine Lupferchance, wo er einen Lupfer über Kastenmeier versucht, der jetzt nicht kläglich war, sondern tatsächlich relativ knapp neben das Tor geht. Auch da wieder das Problem, dass keiner ihm auf den Füßen stand.
Ja.
Ja, und jetzt wird es, glaube ich, schon so langsam Zeit, dass wir über einen, vielleicht den wichtigsten Protagonisten des Abends sprechen. Erneut, müssen wir sagen, also hatte der Schiedsrichter aus Unterhaching einen Bruder, weil ich habe das Gefühl, wir haben den gleichen Schiri gleich nochmal gekriegt. Den gleichen Wichtigtour.
Der böse Zwilling.
Er fiel schon vorher auf durch sagen wir mal, eigentümliche Zweikampfbewertungen. Da kriegt Engelhardt eine gelbe Karte, nachdem er bei einer Ecke mehr oder weniger in den Torwart hineingeschubst wurde und den dadurch berührt, kriegt Engelhardt dadurch gelb.
Fünfte gelbe Karte.
Ja, genau, gesperrt in Fürth. Der Schiedsrichter schien sich auch sehr stark mit den Leuten an der Außenlinie auseinanderzusetzen. Vor allem nach dem Elfmeterpfiff, der dann stattfindet, ein korrekter Elfmeterpfiff, wie man sagen muss. Cholles bringt nach einer Ecke Häuser zu Fall. Und der Schiedsrichter Florian Heft. Gibt also den fälligen Elfmeter in der 39. Minute. Den schießt Iredale an den linken Pfosten. Von dort prallt er ins Spielfeld zurück und Device kann ihn klären. Alle freuen sich, aber nach dem folgenden Einwurf unterbricht der Schiedsrichter durch den VAR, denn der Elfmeter soll wiederholt werden. Mehrere Fortuna-Spieler seien zu früh in den Strafraum gelaufen.
Harm Osmers hat das korrigiert.
Als Videoschiedsrichter, ja, ja genau. So, und wenn wir uns das jetzt in der Wiederholung angucken, dann kann man natürlich faktisch erst einmal sagen, ja, wenn wir die Lupe hier anlegen, dann haben wir hier Millimeter, die Fortuna-Spieler, Device, der den Ball klärt, sondern ein Spieler ist noch ein bisschen weiter vorne in den Strafraum eindringen. Aber wenn wir ehrlich sind und dies also dazu führt, dass der Elfmeter wiederholt wird, dann wird, da gebe ich euch Buch und Siegel, zukünftig jeder Elfmeter, der nicht ins Tor geht, wiederholt. Denn diese paar Millimeter sind immer Spieler schon im Strafraum. Und also ganz ehrlich, dafür den Elfmeter wiederholen zu lassen, ich verstehe das, wenn ein Spieler schon einen halben Meter Vorsprung hat und dadurch schneller dran ist und klären kann, das war hier nicht der Fall. Da sind einfach alle Spieler und nicht nur die Fortuna-Spieler halt ja, mit Schuss des Elfers reingelaufen und waren halt diese Millisekunde vielleicht früher da drin oder so, aber es war echt kein, wo der gesunde Menschenverstand sagt, das ist ein zu frühes Hineinlaufen und sich eine Vorteilsverschaffung, sondern das ist da einfach nur mit der, das ist Korinthenkackerei, tut mir leid. Und wenn du das zukünftig so handhabst, dann wird es zukünftig nur noch, dann ist ein Elfmeter automatisch ein Tor, dann brauchen wir die nicht mehr ausführen lassen, denn dann wiederholst du es so lange, bis dann der Ball auch endlich drin war. Und genauso kam es dann auch, Iredale versenkt und es steht 3:0. Wer in Wiesbadens Trainer Markus Kauczynski da Käfer nennen, wird später sagen, es war die beste Halbzeit, die sie bisher gespielt haben.
Da will ich gar nicht wissen, wie die anderen Halbzeiten bei denen so waren.
Ja, das erklärt den Zuschauerschnitt in Wien Wiesbaden, wenn das das Beste ist, was Wien Wiesbaden. Nein, aber wir wollen mal nicht so gemein sein. Die haben das natürlich schon gut gemacht, ne? Die waren gut organisiert. Die sind halt physisch in die Zweikämpfe reingegangen, haben uns das spüren lassen, haben es uns schwer gemacht und im Endeffekt haben sie trotzdem zu hoch geführt, das muss man ganz klar sagen. Und wie gesagt, dieser Elfmeter, diese Wiederholung hätte es aus meiner Sicht nicht geben dürfen. Und der Schiedsrichter, der sich natürlich da massiven Anfeindungen von allen Seiten gefallen lassen musste, verlor daraufhin jegliche Linie, die er schon vorher nicht gehabt hatte. Ich habe selten erlebt, dass Zweikämpfe so falsch bewertet wurden, in vielen Fällen. Sehr einseitig, muss man sagen. Also im Prinzip, dass die physikalisch eindeutig stärker auftretenden Wehener im Prinzip mit allem durchgekommen sind, während die Fortuna, die nahezu körperlos spielt, für simpelste Rempler sofort ihre Fouls gegen sich gepfiffen hat. Das hat dem Spiel nicht gut getan. Wir packen also als Erklärung auch einen Schiedsrichter, der das Spiel kaputt pfeift, mit hinein. Das kommt also zu kleiner Kader und mangelnde Frische und fehlende Körperlichkeit und Intensität. Kommt auch der Schiedsrichter mit rein, aber erneut, der Schiedsrichter ist nicht der Grund, die Ausrede, die man benutzen darf, weshalb wir dieses Spiel verloren haben. Aber sein Auftreten war vergleichbar mit dem Schiedsrichter in Unterhaching, auch an den Seitenlinien. Dieses Gehabe, das ist wirklich furchtbar, diese Zweit- oder Drittliga-Schiris, die eindeutig nicht das Niveau und die Ausstrahlung, das Charisma der großen Leute wie Aytekin oder früher Manuel Gräfe oder sonst wer haben. Das ist ein eklatanter Unterschied und ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn das jetzt das Niveau der Zweitliga-Schiris ist, dass es wirklich um den Nachwuchs im deutschen Schiedsrichterwesen ziemlich schlecht bestellt ist, weil wenn wir nur noch Leute haben, die sich da profilieren wollen, um irgendwelche Beobachtern aufzufallen, guck mal, wie sehr und streng ich alles im Griff habe, wie ich die Leute ermahne. Ne? Also
ja, hier, ich geb sogar der Bank eine gelbe Karte. Haha, bin ein harter Hund.
Auf beiden Seiten, ne? Also
ja, völlig albern, wirklich völlig albern. Und der Kicker wird hinterher wieder eine 2,5 geben und sagen, ja, der Schiedsrichter hatte ein hitziges Spiel gut im Griff. Auch bei der Zweikampfbewertung kann man nicht meckern.
Also ich habe mir das Spiel gestern nicht im Real Life angeguckt. Beim Unterhaching-Spiel hat zumindest der Sky-Kommentator auch verbales Kopfschütteln bei vielen der Zweikampfpfiffe des Schiedsrichters angeführt und auch gesagt, dass das wieder komplett falsch beurteilt wurde. Und mir ging es zumindest gestern im Stadion ähnlich. Und ja, dann gingen wir also mit einem 0:3 in die Pause, aber anders als gegen Kaiserslautern, wo natürlich auch schon der Anschlusstreffer vor der Pause gefallen war, hatte niemand so richtig das Gefühl, oh, das drehen wir noch.
Nee, auf gar keinen Fall. Also das war eine sehr desillusionierende Halbzeit, so wie Kauczynski zu seinem Team sagte, das war die beste Halbzeit, die sie bisher gespielt haben in dieser Saison, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall mindestens mal in dieser Saison wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit, die Fortuna gespielt hat, wenn nicht sogar, sagen wir mal, über mehrere Saisons rückblickend übergreifend.
Zumindest unter Daniel Thune war es vielleicht auch insgesamt das schlechteste Spiel, was wir unter ihm absolviert hatten. Es gab da die 2-0-Niederlage in Hamburg letzte Saison, die war auch ziemlich chancenlos, da waren wir auch echt grottig, aber jetzt hatte der Gegner halt ein deutlich schlechteres Kaliber und so gesehen war das wirklich sehr enttäuschend. Es kommen dann also zur Pause, wie schon angesprochen, zumindest einmal Jastremski für Joa und Marcel Sobotka für Tim Oberdorf. Das war ein bisschen überraschend, also Tim Oberdorf ist mir jetzt nicht als Problemzone aufgefallen, war aber natürlich genauso schwach wie der Rest und kam auch beim zweiten Tor im Laufduell nicht mehr hinterher. Also Sobotka wurde positionsgerecht, wie im Pokal auch, auf die Rechtsverteidigerposition gestellt und ja, hier möchte ich dann auch tatsächlich das Trainerteam, jetzt hinterher ist natürlich immer schlauer hier der Podcaster auf seinem Stuhl vor seinem Mikro, aber ich möchte das auch ein bisschen kritisieren. Gegen Lautern haben wir umgestellt, also auch von der Formation her. Es war ja klar jetzt gegen Wien Wiesbaden, dass wir personell nichts mehr machen konnten. Aber wir haben Lautern da auch ein bisschen gekriegt, weil wir uns ja kaum durchsetzen konnten. Und das war ja gegen Wien Wiesbaden auch so. Dadurch, dass wir uns von den Räumen her ein bisschen verschoben haben, ne? Dreieraufbau, also über Dreierkette etc. Darüber hätte man auch nachdenken können. Dann hätte man vielleicht Tim Oberdorf nicht auswechseln sollen.
Wobei Daniel Thun ja in der Pressekonferenz hinterher gesagt hat, ja, und dann mit Sobotka haben wir dann ja auch auf Fünferkette und zwei Stürmer umgestellt. Das habe ich nicht gesehen.
Nee. Also,
das hat Thun in der PK behauptet und ich würde...
Also Sobotka war auf jeden Fall hinten rechts.
Im Gegenteil behaupten, nein, das war nicht so. Also das würde ich, also allein dafür werde ich mir tatsächlich die zweite Halbzeit zumindest in Auszügen nochmal ansehen, um zu erfahren, ob uns Daniel Thun da einfach angeflunkert hat oder ob ich das voll oder wir das vollkommen falsch gesehen haben.
Weil vielleicht hat es einfach nicht geklappt. Das ist ja auch die eine Sache, ob die Mannschaft es umsetzt, ne?
Ja, vielleicht hat die Mannschaft das auch schlecht gemacht. Ja,
nein, aber wir hätten sehr gut mit Jastremski und Klaus als stehenden Spieler agieren können. Wir hätten dann die Dreierkette aus Oberdorf und Siebert und De Weis hinten haben können und Sobotka, ich finde, er ist verschenkt da hinten und er hätte uns in der Zentrale deutlich besser getan und da hätten wir ihn benötigt gestern. Und zum Beispiel für Johannesson, dem halt nichts gelungen ist. Also ne, natürlich wie vielen anderen auch, aber bei dem mir die Physikalität eigentlich am meisten noch gefehlt hatte, das hätte ich gemacht. Und dann ähnlich wie gegen Lautern auch, vielleicht Nimic und Jolles in den Sturm gestellt. Beide einzeln hat zuletzt nicht so geklappt, aber ich hatte immer das Gefühl, das Mittelfeld gehörte uns eh, weil wir auch personell überlegen waren gegenüber, also rein quantitativ gegenüber Wien Wiesbaden. Die haben uns das Mittelfeld quasi überlassen, das Zentrale. Da hätten wir ruhig eine, aber im Sturm waren wir praktisch nicht präsent. Da ist jetzt auch Nimic fairerweise nicht der Mittelstürmer-Wandspieler-Typ für, ne? Das muss man ganz klar sagen. Da kann der Junge jetzt auch nur bedingt was für. Und das war halt das Problem dann, dass wir also im Prinzip im Strafraum oder deren Fünfer-Abwehrkette, die war 5-1, jetzt mal ganz blöd formuliert, ist natürlich nicht so, ist schon klar, während unser Mittelfeld 5-2 bei denen war. So, ne? Nur im Mittelfeld schießt du die Tore nicht. Die Tore musst du natürlich im Strafraum schießen oder zumindest in der Nähe.
Ja, und es ging auch so viel einfach irgendwie schief, ne? Also da kommt dann auch einfach dieses negative Momentum dann irgendwann dazu. Also für mich so eine charakteristische Szene. Es gab zwei oder drei Situationen, wo unsere Gegenspieler weggerutscht sind. Also vielleicht noch einen kleinen Hint zum seifigen Geläuf, welches es gestern mal wieder gab. Also der Rasen sicherlich auch nicht optimal für ein gepflegtes Kurzpassspiel. Vielleicht auch ein weiterer Punkt auf deiner Liste der Dinge, die man als möglicherweise Erklärungen oder
Ergänzungen. Nicht als Ausreden, das ist immer ganz wichtig, gerade wenn wir schon genau. Den Rasen anführen, aber es stimmt, der Rasen befindet sich nicht in einem zufriedenstellenden Zustand.
Ja. Und der gegnerische Spieler liegt am Boden und Felix Klaus schafft es also nicht, an diesem am Boden liegenden Spieler den Ball vorbeizuspielen, sondern trifft dann natürlich irgendwie noch das Bein dieses Spielers und deswegen kommt die Kontersituation nicht zustande. Also Pleiten, Pech und Pannen
ja.
in vielerlei
Ansonsten
Situationen.
Ansonsten können wir die zweite Halbzeit relativ kurz machen, denn auch wenn Thun da claimte, wir hätten es deutlich besser gemacht und die Wehner in ihrem Strafraum eingestürzt. Also es stimmt,
Wehner wurde... Wir haben zumindest ein Tor geschossen.
Ja, wir haben in Handballmanier um den Strafraum herumgespielt, sind aber nie zu Abschlusssituationen gekommen. Wen hat da mit der Fünferkette und der Viererkette davor sehr komfortabel gestanden, hatte kaum Entlastungsangriffe. Kurz vor Schluss gibt es mal einen Schuss an Pfosten und ja, du hast recht, es gibt noch das 3-1 durch Engelhardt, der im Prinzip nach einem Kopfball, ich weiß gar nicht, von wem kam der Kopfball?
Ich glaube, De Weis, oder?
Ja, irgendwer, genau, der Torwart lässt ihn abklatschen und Engelhardt haut ihn dann unter die Latte sozusagen. Aber ja, mehr kommt da nicht. Es kommt auch nicht die Schlussoffensive, auch wenn Kastenmeier nochmal kurz vor Schluss mit nach vorne geht und die von mir bereits beschriebene Szene, bei der er dann auch an den Kopfball kommt, ihn verlängert und Nimic dann aber übers Tor kippt. Es sollte nicht sein, es war auch in diesem Spiel nicht drin und wir haben ja die Gründe jetzt im Prinzip auch schon aufgelistet. Was nämlich interessant ist bei den Spieldaten, wir sind letztendlich sogar mehr Kilometer als der Gegner gelaufen, 125. Also an der Laufleistung selbst hat es nicht gelegen. Intensität hat Daniel Thun zumindest behauptet. Wir hätten auch sehr viele intensive Läufe gehabt. Das kann ich an dieser Stelle nicht nachprüfen, zumindest mit den Kicker-Daten. Das weiß ich aktuell leider nicht. Aber ich glaube, also natürlich fehlte vor allem die mentale Frische. Das ist auch das, was Thun mit dem Kopf da meinte. In so einem Spiel, nach so einem Rückstand, auch wenn du beim Elfmeter dann auch noch so ein bisschen den Schiri gegen dich hast. Ich verstehe es, hey. Also ich will nicht zu sehr den Stab jetzt über die Mannschaft, über die Trainer oder sonst was nach einem Spiel, das jetzt mal richtig Mist gelaufen ist, nach einer Woche, die insgesamt bisher sehr gut gelaufen ist, brechen. Und ich glaube, unser Freund Tobias Dillenborg hat ja auch heute in seinem Kommentar geschrieben, wenn es ein Ausrutscher war, ist es okay. Das hatte ich gestern Abend auf meinem kurzen Fazit in Instagram auch schon gesagt. Wenn jetzt die richtige Antwort in Fürth erfolgt, dann kann man darüber hinwegsehen mit all den Punkten, die wir ja heute aufgeführt haben, die dazu geführt haben. Aber ich glaube, man muss am Defensivverhalten arbeiten. Das muss mal, sage ich jetzt mal wieder, bei Anstoß 2 hätte ich es jetzt diese Woche auf den Trainingsplatz gesetzt, Plan gesetzt. Jetzt hätte ich den Spielern erstmal freigegeben, weil ich glaube, es ist wichtig, dass alle mal durchlüften, wir auch vom Podcast, und dass wir dann mit frischer Energie am Sonntag ans nächste schwere Auswärtsspiel in Fürth gehen.
Ja, eine Zahl zu den Sprints tatsächlich habe ich gerade gefunden. Es gab 268 zu 204 Sprints, werden aufgelistet auf der Bundesliga-Statistikseite. Also das ist auch ordentlich. Ich glaube, also die, sag mal, dass das den Willen, da irgendwie was zu tun, den kann man da, glaube ich, auch nicht abstreiten, aber es war halt einfach irgendwie, es waren wir sind viel gelaufen, wir sind anscheinend auch viel gesprintet, aber es war halt einfach extremst ineffizient, wir sind einfach in die falschen Räume gelaufen, wir sind gegen Gegenspieler gelaufen, es war einfach ein Spiel zum Abhaken und Vergessen.
Ja, so, jetzt gehen wir nochmal zum Viertspiel also rüber. Andi, wie machen wir jetzt den Übergang? Jetzt rennen wir, jetzt sprinten wir intensiv zum Viertspiel über. wir spielen nächsten Sonntag, also in Fürth, wir können schon sagen, mit uns beiden und noch einer weiteren Person in unserem Gefolge vor Ort. Und die Spielvereinigung Greuther Fürth, um es kurz zu machen, ist das drittstärkste Heimteam. Auswärts sind sie miserabel, aber zu Hause erst eine Niederlage, damit besser als wir zum Beispiel. Das heißt also, das ist eine richtig schwere Aufgabe, auch wenn man es tabellarisch vielleicht nicht so wahrnimmt. Und wenn wir auch die letzten Jahre uns so ein bisschen fragen, wie gut ist es da in Fürth immer gelaufen, dann können wir sagen, gar nicht mal so gut. Von daher ist das auch ein bisschen gefährliche Situation. Wir haben uns jetzt durch die Niederlage gegen Wien unter Druck gebracht, müssen in Fürth unbedingt was mitnehmen, weil wir danach das Heimspiel gegen Schalke haben nach der Länderspielpause und auch das mit möglicherweise wieder erstarkten Schalkern alles andere als einfach werden wird. Das heißt also, ein bisschen Alarmglocken ist jetzt durchaus angebracht. Also jetzt wirklich diese Woche braucht es eine gute Regeneration und dann, wie gesagt, auch vielleicht eine gute Zurückbesinnung auf das Defensive. Und dann gucken wir uns den neuen Gegner, die Fürther, doch einmal an. Sie haben im Sommer im Prinzip gleich mehrere wichtige Spieler verloren und ich würde sie ehrlicherweise auch nicht so gut wie letzte Saison einschätzen. Denn insbesondere der Verlust natürlich von Ragnar Ache, den wir jetzt ja auch beim 1. FC Kaiserslautern schon erleben durften, der uns letzte Saison noch in Fürth wehgetan hat, der wiegt schwer und da haben sie auch im Prinzip, auch wenn sie mit Dennis Srebeni von Paderborn einen vor einigen Jahren mal gefährlichen Mittelstürmer verpflichtet haben, haben sie nicht so krass nachgerüstet. Und ansonsten haben sie Max Christiansen nach Hannover verloren, wichtiger zentraler Mittelfeldspieler, der auch in der Bundesliga durchaus positiv aufgefallen war letzte Saison. Und mit Tobias Raschel ebenfalls einen zentralen Mittelfeldspieler, der jetzt in Kaiserslautern spielt, da auch größtenteils als Stammspieler. Also in Fürth gab es durchaus einige wichtige Verluste. Und als Zugänge hatte ich ja schon genannt, Dennis Srebeni ist zu nennen, Robert Wagner vom SC Freiburg war auch da in der zweiten Liga letzte Saison sehr auffällig, Kerim Çalhanoğlu, der Cousin von Hakan Çalhanoğlu als linker Verteidiger und natürlich ein alter Bekannter, der aber leider gegen Fortuna nicht dabei sein wird, weil er sich schwerer, ich glaube, an der Achillessehne verletzt hat.
Achso, ich habe gehört, der hat zu intensiv das Union Berlin-Lied im Auto gesungen und hat sich dabei verfahren auf dem Weg nach Fürth.
Nee, genau, wir reden von Nico Gieselmann, der als ablösefreier Spieler dann schon kam nach Ende der Transferperiode. Aber wie gesagt, er ist schwerer verletzt und da gibt es also kein Wiedersehen mit dem Ex-Fortunen am nächsten Wochenende. Trainiert von Alexander Zorniger, der diese Woche ein bisschen aufgefallen ist. Also die Fürther sind ja aus dem Pokal.
Schöne PK, ja.
In Homburg rausgefallen und da hat er so einen Klaus-Augenthaler-Move gemacht, der ja auch einst seine eigene PK quasi inszenierte. Und so hat auch Alexander Zorniger sich die Fragen selbst gestellt und beantwortet, kurz und knapp. Galt mal als so ein großes Talent in Stuttgart damals, ist aber auch ein sehr eigenwilliger Coach, erinnert mich mitunter an Tim Walter ein bisschen, muss ich sagen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn sympathisch finde, obwohl er manchmal tatsächlich auch schon Interviews auf PKs gegeben hat, wo er sehr sinnvolle Sachen gesagt hat. Also so gesehen ist er
wahrscheinlich... Ja, ich finde ihn auf jeden Fall sympathischer als Tim Walter, aber das ist jetzt auch keine große Leistung, muss man ganz ehrlich gestehen.
Ganz genau. Die Vierte zuletzt immer im 3-5-2-System. Also die Dreierkette ist ja generell ein sehr beliebtes System bei den meisten Teams, außer bei uns. Haben sie auch da zuletzt das Heimspiel gegen Osnabrück mit 4-0 gewonnen. Es gibt noch ein paar alte Bekannte in ihrer Elf. Julian Green kennt man vielleicht auch noch, der ist noch da. Und vielleicht auch noch Gideon Jung, lange beim HSV-Verteidiger in der Dreierkette. Man merkt schon, also ein paar Namen sind da drin und natürlich der zentrale Dreh- und Angelpunkt Gotter im Mittelfeld, der auch Kapitän ist und sicherlich der qualitativ herausragende Spieler bei Fürth, sind da weiterhin zu beachten. Die sind jetzt schon eine ganze Weile da. Diesen Sommer kam auch noch der Torhüter Jonas Urbich, ausgeliehen vom 1. FC Köln, hatte die Rückrunde schon bei Jan Regensburg absolviert. Der wird auch gegen die Fortuna voraussichtlich im Tor stehen. Junger Mann, aber durchaus talentiert. Wofür steht die Fürther Mannschaft so als Fußball? Also zumindest bei Heimspielen durchaus intensiver Fußball. Frühes Pressing, frühes Draufgehen, Stören und eigentlich auch fußballerisch durchaus kompetent. Was ihnen eben fehlt, neben Rigotta, der aber tendenziell eher auf der 10 spielt, eben richtig erfolgreiche, gute, gefährliche Stürmer. Da sind Lemperle und Sieb, die jetzt zum Beispiel gegen Osnabrück gespielt haben, selbst wenn sie beide getroffen haben, sind bisher jetzt noch nicht richtig positiv in der Liga aufgefallen. Und wie gesagt, der Mismatch bei der Spielvereinigung Greuther Fürth liegt vor allem zwischen Heim- und Auswärtsauftritten. Leider ist es jetzt erstmal ein Heimspiel, wo sie sehr stark sind. Auswärts ist es bei ihnen genau das Gegenteil. Aber wie gesagt, das wird schwer. Dritter Platz in der Heimtabelle sagt da eigentlich viel aus und wir sollten hoffen, dass wir da wieder eine andere Fortuna erleben. Du hast doch bestimmt noch ein paar Statistiken für uns, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich scharre hier schon mit den Hufen, um meine statistischen Werte rauszubringen, zumindest die Kurzstatistik, die ich immer gerne anführe. In der zweiten Bundesliga gab es 24 Spiele zwischen diesen beiden Vereinen. 9-mal konnte die Spielvereinigung Greuther Fürth gewinnen, 5-mal die Fortuna. Und damit bleiben rechnerisch, wenn man es nicht mit den 102% hält wie der Kicker, bleiben 10 Spiele, die unentschieden ausgegangen sind. Und wir beide, ich würde behaupten, wir dürften wahrscheinlich den Großteil der Spiele gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth gemeinsam gesehen haben, haben 14 Spiele bereits davon gesehen, davon 10-mal zu Hause und 4-mal auswärts.
Wir haben einmal gewonnen in der Bundesliga, das weiß ich noch, 1-0, oder? Nee, 2-1.
Auswärts, ja, genau, richtig.
In der Bundesliga war das, Olli Fink und...
Ja.
Lumpi? Nee, Bellinghausen.
Insgesamt haben wir tatsächlich eine positive Bilanz. 6 Siege, 6 Unentschieden und nur 2 Niederlagen haben wir tatsächlich live gegen Fürth gesehen. Mhm. Ich glaube, es waren nämlich bei den 4 Auswärtsspielen 1 Sieg und 1 Unentschieden mit dabei. Und dann
genau, das Unentschieden war das am vorletzten Spieltag, das 1-1 durch den Freistoß von Ken Nilsödel, wo Fürth praktisch aufgestiegen ist. Als wir
hinterm Tor standen, ja, genau.
Genau, da war das Stadion noch nicht ganz umgebaut und... Ja, das ist das Spiel nächste Woche. Die Podcast-Folge danach, die wird wahrscheinlich erst Anfang der Arbeitswoche wieder erscheinen, weil das Spiel sonntags ist und das wird natürlich dann immer etwas schwerer umzusetzen sein. Das heißt, nach 3-mal sehr viel uns hören, müsst ihr jetzt ein paar Tage weniger ohne uns auskommen. Aber wir melden uns dann frisch und hoffentlich ausgeruhter als die Mannschaft gestern wieder aus Fürth. Kopf hoch, sage ich nochmal an alle. Vielleicht war es auch nur ein Ausrutscher. Die Saison war bisher durchweg oder größtenteils sehr positiv, so dass man auch mal mit einem Rückschlag rechnen muss. Wie gesagt, solange die Probleme richtig erkannt und daran gearbeitet werden, können wir weiterhin, denke ich, hoffnungsfroh in den weiteren Saisonverlauf schauen.
Genau, und da Daniel Thune diesen Podcast ja wahrscheinlich hört, wird er unsere Anregungen aufnehmen und dann sollte in Fürth alles besser werden. Und deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch, wünschen euch eine schöne Woche, ein schönes Restwochenende, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt und ihr ihn hört. Und ich sag mal, wir freuen uns und schauen mal, was wir.
Tschüss.